Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Das Gespräch-Sendung. Mein Name ist Delia Emmerich. Geschichte war in der Schule nicht gerade mein Lieblingsfach. Das lag vielleicht am Lehrer oder an dem ganzen Daten auswendig lernen, denn Geschichte an sich kann hochspannend sein und vieles hat Auswirkungen bis heute. Besonders interessant finde ich die Geschichte der Christen über die Jahrhunderte hinweg, seit der Apostelgeschichte. Viele Gläubige in Generationen vor mir hatten ähnliche Anliegen, Gedanken und Herausforderungen und ich kann etwas von ihnen mitnehmen. Mit einem bestimmten Teil der Geschichte der Christen wollen wir uns heute in der Sendung beschäftigen, mit der Täuferbewegung. Denn die jährt sich in diesem Januar zum 500. Mal. Dazu habe ich eine Expertin zum Thema zu Gast, die Historikerin und Privatdozentin Frau Dr. Astrid von Schlachter. Sie forscht zu den Täufern und wird uns heute mit hineinnehmen ins 16. Jahrhundert. Was hat damals Christen bewegt, die Gottes Wort sehr ernst genommen haben und kompromisslos danach leben wollten? Herzlich willkommen in der Sendung, Frau Dr. von Schlachter.
Danke.
Wir sprechen heute über die Täuferbewegung. Woher kommt denn eigentlich dieser Name, diese Täuferbewegung?
Nun, der Name Täuferbewegung kommt von dem Merkmal, dass die an sich sehr bunte und vielfältige Bewegung dieser Täufer vereint hat, und zwar die Glaubens- oder Erwachsenentaufe. Die Täufer sind entstanden im Zuge der Reformation und sind auch ein Stück weit mitgegangen mit einem Martin Luther und Ulrich Zwingli, haben sich dann aber von beiden getrennt. Unter anderem, weil sie der Meinung waren, beide, Luther und Zwingli, sind viel zu langsam mit ihren Reformen. Und sie haben weitere Punkte gehabt, wo sie meinten, schön, was Martin Luther und Ulrich Zwingli angefangen haben, aber das reicht bei weitem nicht. Und dazu gehörte eben die Taufe. Die Täufer waren von Anfang an davon überzeugt, dass ein Mensch erst dann getauft werden soll, wenn er auch rational und vom Bekenntnis her das bestätigen kann und das nachvollziehen kann, was da passiert in der Taufe.
Das heißt, das war dann auch so ein Merkmal, was die Täufer vor allem ausgemacht hat, diese Wiedertaufe.
Ja, wobei Wiedertaufe, da von dem Wort haben wir uns heute verabschiedet. Denn Wiedertaufe war von Anfang an ein ganz negativer Begriff von den Obrigkeiten, von außen auf diese Bewegung gelegt. Und die Täufer waren davon überzeugt, wir taufen ja gar nicht wieder. Natürlich haben sie wieder getauft in der ersten Generation.
Aber weil die dann, schon als Kind getauft waren,
genau,
damals.
Die schon als Kind getauft waren und neu in die Bewegung reingekommen sind, sind natürlich wieder getauft worden. Aber wenn man einen Täufer im 16. Jahrhundert gefragt hätte, dann hätte der gesagt, na, wir erkennen unsere erste Taufe gar nicht an. Und nur die Erwachsenen- oder Glaubenstaufe erkennen wir an, von dem her sind wir keine Wiedertäufer. Und auf Wiedertaufe, auf diesem negativen Begriff, stand die Todesstrafe. Also von dem her war das immer ein diffamierender und stigmatisierender und sogar kriminalisierender Begriff.
Darüber wollen wir später noch ein bisschen reden, über die Todesstrafe und was das ausgemacht hat damals, was die Auswirkungen waren. Jetzt würde ich gerne noch mal ein bisschen nachhören, wieso das Leben der Täufer damals war. Also wie war die Zeit geprägt, die Gesellschaft, in der sie gelebt haben? Was waren da so Dinge, die passiert sind?
Nun, wir sind in der Reformationszeit und da ist ganz, ganz viel passiert. Denn nicht umsonst ist ja die Reformationszeit eigentlich der wichtigste Umbruch im 16. Jahrhundert und generell auch so etwas wie der Beginn der frühen Neuzeit. Das Mittelalter ist vorbei und es bricht was Neues an. Wir haben ganz generell, wenn wir uns die Welt der Zeit anschauen, auch dort ganz viele Veränderungen. Kolumbus entdeckt Amerika, das Weltbild ändert sich. Wir haben eine Krise der alten Kirche, die ist schon lange, lange bekannt und es gibt schon lange auch den Ruf nach Reformen. Es gibt eine massive Bedrohung durch äußere Kräfte, durch die Türken, die halt einfach Europa bedrängen und vor Wien stehen. Da entsteht ganz viel Angst. Und es ist so dann eine Aufbruchsstimmung, die dadurch entsteht. Dadurch, dass Reformen gefordert werden, ist es dann doch eben ein Martin Luther und Ulrich Zwingli, die ganz massiv die Reformen angehen. Und man weiß, es muss sich etwas verändern. Unterstützt natürlich durch eine Erfindung, die natürlich auch für die Zeit steht, den Buchdruck. Dadurch lassen sich neue Ideen schnell, massiv unter die Leute bringen. Fast ein bisschen eine Entwicklung, wie wir es heute auch haben, durch die sozialen Medien. Massiv neue Nachrichten und neue Meldungen, die sich verbreiten lassen. Und in dieser Zeit ist die Reformation. wo eben dann Martin Luther eigentlich ja nur eine Reform der Kirche will. Es entsteht dann aber was Neues. Und für die Täufer noch einmal ist es ganz wichtig, dass die Täufer, wir zählen die Täufer zur Reformation. Wir sprechen heute davon, es ist eine plurale Reformation. Und da gehört nicht nur ein Martin Luther und ein Ulrich Zwingli dazu.
Plural eben genau deswegen, das
vielfältig,
Wort aus.
Weil eben auch Täufer wie ein Menno Simons ist ein Täufer, ein Balthasar Hubmaier ist ein Täufer, ganz viele andere, die sich auch Ideen machen, wie Kirche und Gesellschaft verändert werden kann. Selbst ein Thomas Münzer könnte man dazu nehmen zur Reformation. Nur letztendlich, das ist wie immer, wenn etwas neu aufbricht, die Deutungshoheit und letztendlich die Macht in der Reformation haben nicht die Täufer. Und das führt dazu, dass die täuferischen Ideen ganz schnell an den Rand gedrängt werden und sogar so weit an den Rand gedrängt werden, dass sie eben verfolgt werden. Also die Täufer gehen mit ihren Ideen, und da gehört ja nicht nur die Glaubens- und Erwachsenentaufe dazu, sondern auch Gewaltfreiheit, die Trennung von Staat und Kirche, sofern man im 16. Jahrhundert von Staat reden kann, die Eidesverweigerung. Und all diese täuferischen Ideen stoßen so an die Grenzen der Gesellschaft, dass sie keine Chance auf Durchsetzung haben.
Ja, was waren denn noch so konkrete Missstände, die die Täufer in ihrem Umfeld gesehen haben, vielleicht auch politischer Art?
Ja, also natürlich sprechen die, also einige wesentliche Ideen der Täufer, wie beispielsweise die Forderung, dass ein Christ gewaltfrei leben soll. Und die Täufer berufen sich dabei vor allen Dingen auf die Bergpredigt, auf das Vorbild Jesu Christi, dass ein Mensch, ein Christ, eben nicht zu den Waffen greifen soll, sondern gewaltfrei leben soll.
Und das war nicht möglich in der Zeit damals.
Das war natürlich eine Idee, die die Gesellschaft gesprengt hat. Es gab kein Recht auf Verweigerung von Wehrdienst aus Gewissensgründen, wie das für uns heute jedenfalls selbstverständlich war und dann auch hoffentlich wieder so wird, wenn denn das Thema mal wieder auf die Tagesordnung richtig kommt. Das war eine Idee, die im 16. Jahrhundert überhaupt nicht opportun war. Die Landesfürsten waren darauf angewiesen, dass ihre Untertanen zu den Waffen greifen, wenn Krieg ist. Und jeder Untertan, der verweigert hat, zu den Waffen zu greifen, aber auch, und das war eine täuferische Idee, den Eid verweigert hat, das bedeutete Illoyalität potenziert. Deshalb sind die Täufer ganz schnell mit ihren Ideen, die vor allen Dingen eben in den politischen Bereich gereicht haben, die geistlich argumentiert waren, aber in den politischen Bereich gereicht haben, waren die Täufer ganz schnell sozusagen an den Rand gedrängt. Und das führte dann auch zur Verfolgung. Da ist dann ganz schnell nachgeschoben worden, jeder Untertan, der sich weigert, zu den Waffen zu greifen oder den Eid verweigert, das führt zu Rebellion.
Was sind denn vielleicht so Dinge, die Ihnen am kirchlichen System aufgestoßen sind, neben eben der Kindstaufe? Kann man da was sagen oder benennen?
Ja, sicherlich war auch die Idee des Laienpriestertums war etwas, was die Täufer jedenfalls in der ersten Generation noch wesentlich konsequenter durchgeführt haben als jetzt die Reformatoren.
Das bedeutet, dass jeder theoretisch predigen kann, der das auf dem Herzen hat.
Genau, sowohl predigen, aber es war eine ureigene täuferische Idee, oder so fingen eigentlich täuferische Versammlungen an, dass alle zusammengekommen sind. Man hat einen Bibeltext gelesen und auch vorgelesen, damit alle mitreden können. Und dann hat man gemeinschaftlich die Bibel ausgelegt und gemeinschaftlich geschaut, was bedeutet das jetzt, auch darüber diskutiert. Da ist sehr heiß auch diskutiert worden. Das ist sozusagen der Kern, die Urzelle des Täufertums, diese Auslegungsgemeinschaft. Und das bedeutete natürlich auch, dass jeder sprechen kann, auch Frauen am Anfang.
Und das war ja sehr rebellisch, denn wir kennen das ja wahrscheinlich ein bisschen, wie man sich das so vorstellt, so das bewährte kirchliche System ist da irgendwie sehr streng, von Männern dominiert, von Priestern. Oder können Sie da noch ein bisschen mehr erzählen, wie die Kirchensituation damals eigentlich war?
Naja, wenn wir ganz früh anfangen, wogegen eben Martin Luther und Ulrich Zwingli sich auch gewendet haben, ist, dass man einen Gottesdienst feiert, den alle verstehen. Und das war ja die erste Reform. Oder auch Thomas Münzer. Thomas Münzer war der Erste, der die Messe oder den Gottesdienst auf Deutsch eingeführt hat, damit eben diejenigen, die im Gottesdienst sitzen, auch verstehen, was gesagt wird. Das Wort bekommt eine ganz neue Bedeutung und das Wort bekommt auch eine neue Bedeutung in Liedern. Denn auch die Lieder werden auf Deutsch gedichtet. Thomas Münzer hat einige Lieder gedichtet auf Deutsch, damit die Vermittlung des Wortes eben auch über die Lieder passiert. Und die Täufer waren diejenigen, die dann gemeinsam auch letztendlich mit einigen natürlich, die im Bauernkrieg dann aktiv waren, die altkirchliche reformatorische Gottesdienste auch gestört haben und hinten gesagt haben, ich kontrolliere, was der Priester oder der Prediger vorne sagt. Also es ist ja auch immer natürlich die Vermittlung des Wortes Gottes durch Prediger oder Priester ist ja auch immer ein bisschen eine Machtfrage. Und das ist natürlich auch dann massiv in Frage gestellt, wenn ich eine Gemeinschaft von Gläubigen habe, die die Bibel auslegt und wo jeder eigene sagt, ich bin mündig genug, um mitzudenken, was der Prediger oder der Priester vorne sagt. Ich kann selber denken und das in Frage stellen, mir meine eigenen Gedanken machen. Dann ist natürlich die Machtfrage ganz extrem gestellt. Und das ist natürlich auch ein Element, was dieses Täufertum ausmacht. Es ist natürlich auch ein Merkmal für eine Erneuerungsbewegung, wenn Sie später, 150 Jahre später, in Pietismus reinschauen. Da beginnt der Pietismus fast genau mit so einer Urzelle. Mit den Collegia Pietatis, wo auch die Gläubigen sich wieder treffen, ohne Kontrolle der Kirche und eine Gemeinschaft von Laien, Männer und Frauen, sich trifft und die Bibel liest, auslegt und überlegt, was bedeutet das.
Spannend. Die Glaubenstaufe, die sehen wir ja eigentlich schon im Neuen Testament der Bibel. Das heißt, sie ist jetzt keine reformatorische Idee an sich. Was denken Sie, weshalb ist sie dann aus der kirchlichen Praxis verschwunden bis 1525? Was wurde denn stattdessen gemacht und wieso?
Naja, das hängt natürlich auch damit zusammen, wie Kirchen sich entwickeln. Es gibt immer so Wellenbewegungen. Es fängt etwas neu an. Wir haben die Glaubenstaufe in der alten Kirche, in der ersten Kirche, in der Apostelgemeinschaft. Und dann etabliert sich Kirche, dann bekommt sie Strukturen, Mitglieder. Und es ist dann oftmals ein natürlicher Prozess, dass man, ja, oder das ist dann entstanden, dass man eben Kinder tauft, um Mitglieder in die Kirche reinzubringen. Oder es ist dann, ja, die Erwachsenentaufe ist einfach verschwunden, beziehungsweise nicht ganz verschwunden. Es gibt ja immer wieder auch im Mittelalter dann Erneuerungsbewegungen, denen das wichtig ist, ja, die dann sagen, also die Glaubenstaufe ist das, was eigentlich christlich ist. Es stellen sich natürlich auch die Fragen nach der Ursünde und so weiter. Die Taufe war dann natürlich auch etwas, um die Kinder relativ frühzeitig auch sozusagen in die göttliche Sphäre reinzubringen.
Das heißt, wenn sie, kein schöner Gedanke, aber wenn sie früh sterben würden, dass sie dann trotzdem gerettet sind? Oder wie ist das
richtig
zu verstehen?
Und diese Frage ist auch den Täufern gestellt worden von den anderen, die dann gesagt haben, hört mal, wenn ihr die Erwachsenen nur tauft, ja, was passiert denn da mit den Kindern?
Und die was Täufer, war ihre Antwort?
Die Täufer haben generell auf die Stelle im Neuen Testament hingewiesen, wo Jesus sagt, lass die Kindlein zu mir kommen. Und haben auch letztendlich argumentiert, dass es Gottes Gnade ist, die da schon vorlaufend ist und dass es eben auch nicht von der Taufe abhängt, ob ein Mensch gerettet ist oder nicht. Das war für die Täufer ja auch ganz klar. Die Taufe ist das äußere Zeichen für etwas, was innen passiert ist im Menschen. Und das war eben ganz, ganz wichtig. Es muss erst das Ja des Menschen zu Gott da sein und dann die Taufe als äußeres Zeichen.
Frau von Schlachter, Sie haben ja auch ein Buch geschrieben, das heißt Täufer von der Reformation ins 21. Jahrhundert. Und in dem Buch haben Sie zwei Kapitel geschrieben zum Selbstbild und Fremdbild der Täufer. Wie haben Sie sich denn selbst wahrgenommen und wie ja, die Gesellschaft von außen Sie wahrgenommen?
Also da geht es zum ersten Mal natürlich um Namen, die man da nennen kann. Die Täufer haben sich eben gar nicht selber als Täufer oder Täuferbewegung benannt. Die Täufer haben Gemeinden oder Versammlungen gehabt und haben sich Bruder und Schwester genannt. Das war die Bezeichnung. Und das bedeutet natürlich das Gemeinschaftliche. Das bedeutet, dass man sich trifft, dass man auch Abendmahl gemeinsam feiert. Und das war auch eine Idee, die Täufer doch ein bisschen anders gedacht haben. Das Abendmahl war für die Täufer auch kein Sakrament, sondern es war Gemeinschaftsmahl, wo alle Gläubigen zusammenkommen und man erinnert sich beim gemeinsamen Mahl daran, was Jesus Christus für einen getan hat, was christliche Gemeinschaft bedeutet. Das war natürlich auch gegen den Strich gebürstet in der Zeit. Das war sozusagen das Selbstbild und das Selbstbild bedeutete natürlich auch, dadurch, dass die Täufer sehr schnell, sehr hart verfolgt wurden und eben mit der Todesstrafe belegt wurden, bedeutete es, als Täufer und Täuferin sich zu versammeln, das im Geheimen machen zu müssen. Täuferische Versammlungen konnten nicht in der Öffentlichkeit stattfinden, sondern fanden in abgelegenen Lichtungen im Wald, in Mühlen, in abgelegenen Gasthäusern oder an Markttagen in Städten statt, weil da so viel los war, dass es auch nicht auffiel, wenn die Täufer sich versammelten. Das war das Eigenbild und das Fremdbild war natürlich geprägt von dem, dass die Täufer nicht in die Welt des 16. Jahrhunderts reinpassen mit ihren Ideen. Und das Fremdbild war eben geprägt von der Mehrheitsgesellschaft, die die Minderheit kriminalisiert hat und gesagt hat, Achtung, Achtung, aus dem, was die Täufer denken und was sie tun, da kann nur Rebellion und Revolution und Revolte folgen. Natürlich auch ein bisschen durch das geprägt, dass 1525 auch der Bauernkrieg war und es da durchaus Überschneidungen gab. Es gab einige spätere Täufer, die im Bauernkrieg mitgekämpft haben, die dann Täufer geworden sind, aber Gewaltfreiheit dann gelernt haben. Aber wie das so ist, wenn man jemanden diffamieren und stigmatisieren will, dann hilft alles, was irgendwie da ist. Und so konnte man eben die Täufer in einen Topf schmeißen mit Bauernkriegern und hat daraus konstruiert, dass das, was die Täufer da machen, nichts Gutes ist, sondern gegen die Ordnung der Gesellschaft ist.
Und die Konsequenz daraus war, dass sie verfolgt wurden, wie wir jetzt auch schon ein paar Mal von Ihnen gehört haben. Wie sah denn genau diese Verfolgung aus?
Die Verfolgung war geregelt durch einerseits regionale Mandate, also Gesetze von Landesfürsten, die Täufer nicht in ihrem eigenen Gebiet dulden wollten. Und auch reichsweite Mandate, also reichsweite Gesetze, die für das gesamte Heilige Römische Reich Deutsche Nation galten, dass Täufer nicht geduldet werden dürfen. Das heißt, sie müssen das Land verlassen, wenn sie Täufer bleiben wollen. Es hieß aber auch, dass keine andere Obrigkeit einen fliehenden Täufer oder eine fliehende Täuferin aufnehmen darf. Das heißt, wohin gehen? Und im Extremfall für diejenigen, die Anführer, Prediger, Rädelsführer, wie auch immer das hieß, waren, für die drohte eben Gefängnis und dann die Todesstrafe.
Könnte man sagen, es gab irgendwie einen Punkt, wo es dann ruhiger wurde um die Täufer?
Ja, man muss auch die obrigkeitliche Verfolgungsmacht sozusagen ein bisschen brechen oder die hatte auch Brüche. Wie das immer so ist, wir sind im 16. Jahrhundert im Heiligen Römischen Reich Deutsche Nation. Das ist durchaus schon ein föderales Territorium und nicht jede Obrigkeit hat sich an das gehalten, was der Kaiser und der Reichstag oben festlegten. Sodass es einige Territorien, beispielsweise Württemberg, wo Johannes Brenz Reformator war, oder auch Hessen-Kassel, wo Martin Butzer als Reformator aktiv war, oder Straßburg, das waren Territorien, wo die Täufer wenig Todesstrafen und irgendwann gar keine Todesstrafen mehr ausgesprochen wurden. Da verfolgte man eher die Linie, dass man die Täufer, die ja in Anführungszeichen irrten im Glauben, im in Anführungszeichen richtigen Glauben unterweisen sollte und wollte. Das heißt, da wurden die Täufer vorgeladen, man sprach mit ihnen über den Glauben, aber im 16. Jahrhundert war Obrigkeit nicht so kontrolliert und so konnte sozusagen ihre Macht nicht so strikt nach unten durchsetzen. Das heißt, da hatten die lokalen Obrigkeiten viel Spielräume. Man konnte sich Zeit lassen, bis man Täufer vorlud. Man lud sie vor und entließ sie dann wieder nach Hause und sagte, wir melden uns wieder, dann sprechen wir doch mal. Also da gab es durchaus Spielraum auch für Obrigkeiten, dass die Maßnahmen nicht ganz so streng und strikt durchgesetzt werden mussten.
Ich kann mir vorstellen, dass die Obrigkeiten ja wahrscheinlich auch nicht alle damit d'accord waren, was da irgendwie passieren soll mit den Täufern.
Richtig, das war natürlich ein Problem, aber auch gut für die Täufer. Und das waren natürlich dann auch Schlupflöcher für die Täufer, die dann in die Gebiete ausweichen konnten. Beispielsweise ist Mähren so ein Gebiet im 16. Jahrhundert. Mähren war sehr tolerant, hatte sehr tolerante Grundherren, vorbereitet durch die Glaubensveränderungen Jan Hus im 15. Jahrhundert, sodass die Grundherren in Mähren Täufer aufnahmen. Also Mähren war ein bisschen das Paradies für Täufer im 16. Jahrhundert, wo man sich ansiedeln konnte und wo dann ja letztendlich auch eine täuferische Gruppe entstanden ist, die es bis heute gibt, nämlich die Hutterer, die dort auf den Grundherrschaften der mährischen Herren ein gutes, wirtschaftlich immer prosperierenderes Leben führten und sich dort lange halten konnten.
Gab es dann noch andere Orte, wo die Täufer hingeflohen sind?
Naja, beispielsweise die Reichsstädte waren immer ganz gut. Straßburg beispielsweise, in Hessen konnten sich Täufer lange halten. Und Württemberg auch. Das ist dann auch, wo man da nicht fliehen musste, sondern wo tatsächlich dann auch eine längere Kontinuität an täuferischem Leben dann auch zu beobachten ist.
Die Täuferbewegung jährt sich in diesem Januar ja zum 500. Mal. Und zusammenfassend nach allem, was wir jetzt schon gehört haben, was hat die Glaubenstaufe damals bedeutet, die allererste? Wie könnten wir das ja auf den Punkt bringen?
Also die fand Ende Januar 1525 in Zürich statt, in einem Haus einer Mutter eines dann Täufers, wenn sie getauft sind. Und das war ein offener Bruch mit der Reformation, die Ulrich Zwingli in Zürich vorangetrieben hatte. Denn die sich da tauften gegenseitig, das war ganz interessant, das war ohne irgendein Ritual oder irgendetwas und man taufte auch mit dem, was man hatte. Da standen Kübel mit Wasser, man hatte irgendeine Kelle und dann taufte man sich einfach, weil es den Leuten ein inneres Anliegen war, das müssen wir jetzt machen. Es ist uns bewusst geworden, das ist der Schritt, den wir vollziehen müssen und man tat das dann.
Das hat auch jeder einfach gemacht dann,
das Taufen. Ja, das ja. Offenbar, also man ist natürlich immer schwierig, wir haben nur Berichte darüber und leider auch nicht über die erste Taufe, sondern über eine Taufe oder einige Taufen ein paar Tage später, dann im Umkreis von Zürich. Aber es war wohl so, dass der Erste sagte, mir ist es jetzt wichtig, dass ich getauft werde. Und ein anderer kam her und taufte ihn. Und dann sagte der andere, ich will auch getauft werden. Und so setzte das sich fort. Genau. Nach außen war das natürlich dann, das wurde relativ schnell bekannt, dass da was passiert ist. Zumal die Bewegung sich dann im Umkreis, also in der Region rund um Zürich dann fortsetzte. Und das hat natürlich die Obrigkeiten dann auf den Plan gerufen. Und das bedeutete wirklich Bruch mit dem, was opportun ist, was machbar ist, was sagbar ist, was zu tun ist im 16. Jahrhundert. Und führte dann sehr, sehr schnell dazu, dass die Täufer vorgeladen wurden und ins Gefängnis kamen.
Warum glauben Sie, ist es wichtig, dass wir heute noch daran erinnern, an diese erste Glaubenstaufe, an die ganze Bewegung, die daraus entstanden ist?
Also natürlich, weil es ein historisches Beispiel ist, wo Gläubige sehr konsequent ihren Glauben umgesetzt haben, auch etwas gegen den Mainstream getan haben, natürlich unter Lebensgefahr. Es war ja natürlich brandgefährlich auf gut Deutsch, was die Täufer da gemacht haben. Und ich denke, wir können bis heute nicht nur aus dieser ersten Glaubenstaufe, manchmal ist die sehr idealisiert worden, auch in der Geschichtswissenschaft, auch in den dann Gemeinden, die sich auf die Täufer bezogen haben, ist das sehr idealisiert worden, als ob das die perfekten Täufer damals waren. Aber so war es ja auch nicht. Das waren auch nur Menschen. Und ich glaube, dass wir aus der ganzen 500-jährigen Geschichte sehr, sehr viel lernen können, wie Gemeinden sich entwickeln, wie unterschiedliche Rahmenbedingungen auch unterschiedliche Antworten hervorbringen, dieser einen Gruppe, die als Täufer durch 500 Jahre hindurchgehen. Also von dem her denke ich, und die Ideen der Täufer, die sind natürlich bis heute aktuell.
Ja, darüber würde ich gerne gleich noch ein bisschen mehr sprechen. Jetzt erst noch mal so die Frage, in vielen kirchlichen Gemeinden gibt es die Glaubenstaufe ja heute auch noch. Also Erwachsene werden getauft. Könnte man sagen, das sind die Täufer von heute?
Ja, natürlich in gewisser Weise, wenn man auf die Taufe abhebt. Natürlich, wenn man jetzt die ureigenen Täufer des 16. Jahrhunderts sieht, dann haben wir natürlich noch die Idee auch der Gewaltfreiheit, Eidesverweigerung, aber natürlich, also wir haben auch das Täufergedenken, das wir jetzt seit 5 Jahren gestalten, haben wir auch so offen gestaltet, dass wir gesagt haben, wir wollen alle mitnehmen, die sich mit den Täufern verbunden fühlen. Und da sind natürlich viele, die heute eben auch die Glaubenstaufe feiern. Was sozusagen natürlich kritisch angemerkt werden kann, ist natürlich auch eine gewisse Institutionalisierung, die in all den Kirchen da ist, wo natürlich die Glaubenstaufe heute manchmal in unseren Gemeinden so ein bisschen wie die Konfirmation an einem gewissen Alter durchgeführt wird. Und da ist natürlich auch ein Unterschied zur Idee der Täufer. Die Täufer des 16. Jahrhunderts haben sich taufen lassen, weil es ihnen ein innerliches Bedürfnis war und nicht, weil ein Alter erreicht war, wo man in Taufunterricht geht und dann getauft wird.
Geschichte wiederholt sich immer, das hat mein Geschichtslehrer oft gesagt. Was würden Sie sagen? Findet sich heute in unserer Zeit was wieder, was damals bei den Täufern ganz aktuell war, also in Bezug auf die Gesellschaft?
Ja, natürlich. Ich meine, ein Ding habe ich schon erwähnt, was natürlich war, dass die Gesellschaft massiv konfrontiert war mit neuen Ideen. Das sind die Rahmenbedingungen. Das würde ich sagen, ist heute auch ein bisschen ähnlich, auch dass wir wahrscheinlich das Gefühl haben, es muss sich was ändern. Und die Frage ist nur, wohin geht es? Das weiß natürlich keiner. Die zweite Sache, was natürlich auch ähnlich ist oder was mir auch immer wichtig ist, wenn wir auf die Täufer schauen, sind die Mechanismen, wie eine Gesellschaft mit Minderheiten umgeht oder mit anderen Ideen umgeht, die jetzt nicht so opportun erscheinen. Und da, glaube ich, lassen sich viele Mechanismen heutzutage auch entdecken, die damals bei den Täufern auch wirkmächtig waren.
Welche wären das, diese Mechanismen?
Naja, das ist diese Diffamierung und die Stigmatisierung, diese Ausgrenzung. Und wenn wir in unsere heutige Gesellschaft schauen, da sehen wir ja auch neue Strömungen oder irgendetwas, was ja vielleicht ein bisschen gegen den Strich gebürstet Gesellschaft denkt, wird ganz schnell abklassifiziert. Und heutzutage, wie damals wahrscheinlich auch, ohne zu versuchen, den oder die andere auch ein bisschen zu verstehen. Also das ist so etwas, wo ich heutzutage sehe, es geht ganz schnell, dass jemand in die Schublade gesteckt wird. Schublade auf, Mensch rein, Schublade zu. Und das ist natürlich auch etwas, was im 16. Jahrhundert nicht der Fall war, dass man sich mit den Ideen der anderen auseinandersetzt. Dass man sie versucht nachzuvollziehen, zu verstehen. Man muss nicht zustimmen. Überhaupt nicht. Wir haben Vielfalt und Vielfalt ist gut. Demokratie lebt durch Vielfalt. Aber ich muss sozusagen wenigstens versuchen, andere auch zu verstehen. Ich muss ins Gespräch kommen. Und dann, wenn ich anfange, schon im Sprachlichen jemanden auszugrenzen, ist das Gespräch ja schon vorbei.
Ganz wichtiger Punkt. Würden Sie sagen, das ist dann auch das, wo es anfängt, um gegen diese Ausgrenzung vorzugehen, zum Beispiel im Sprachlichen?
Ja, also ich denke, dass vieles in der Sprache beginnt. Und das sieht man bei den Täufern eben auch an dem Begriff Wiedertäufer. Und dass man auch nicht realisiert hat, die Täufer, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, waren per se überhaupt nicht obrigkeitsfeindlich. Die Täufer haben für sich in der Theologie gehabt, die Obrigkeit ist gut. Die Obrigkeit, also die, wir sollen heute sagen, die staatlichen Behörden, das ist die Obrigkeit, ist gut, ist von Gott eingesetzt, ist legitimiert durch Gott, die Guten zu schützen, die Bösen zu strafen. Und deshalb braucht es eine Obrigkeit. Also es war ja gar nicht die Revolution war ja gar nicht drin in der Theologie der Täufer, aber man hat sie rein interpretiert. Man hat sozusagen eine geistliche Bewegung ins Politische gebracht, politisch stigmatisiert und diffamiert. Und das sind so Umetikettierungsmechanismen, die bis heute wirksam sind.
Ja, schwierig, kann man dazu nur sagen. Was können wir denn von der Täuferbewegung für unsere Gesellschaft lernen? Also gibt es da irgendwie so ein paar Punkte, die vielleicht Hörerinnen und Hörer mitnehmen können?
Also als Christen können wir sicherlich lernen, dass Gott einfach da ist und eben auch in der Gesellschaft oder dass wir sozusagen auch das in die Gesellschaft reinbringen sollen. Es gibt eine andere Distanz. Es gibt mehr als das, was wir sehen. Es gibt mehr als das, was läuft in der Gesellschaft. Das ist natürlich was generell Christliches. Die Täufer an sich haben sicherlich dadurch eine Vorbildwirkung, dass sie unermüdlich an ihrem Glauben festgehalten haben. Und selbst wenn es ja auch durchaus Varietäten und kleine Unterschiede im täuferischen Glauben gab, was das konkrete Glaubensleben anbetrifft, aber es war immer eine gehörige Portion Nonkonformismus dabei. Dieser Nonkonformismus ist etwas, was für die Täufer des 16. Jahrhunderts ganz typisch ist, wo wir sicherlich auch dieses lernen können, gegen den Mainstream etwas nochmal anders denken, nochmal hinterfragen, auch dieses eigenständige Denken. Also die Mündigkeit ist etwas, was, das ist ein Begriff, den wir heute gar nicht mehr so sehr verwenden, aber dahinter steckt ja, dass ich mir meine eigenen Gedanken mache, dass ich nichts sozusagen, dass ich das, was mir vorgegeben wird, sei es in Gottesdiensten, auch bei uns heutzutage, natürlich auch etwas, was bei uns auch verloren gegangen ist, wo wir das Laienpriestertum vielleicht wieder ein bisschen reduziert haben heutzutage in unseren Gemeinden. Nein, ich bin mündig genug, ich bin Mensch genug, ich bin Christ genug, selber zu denken, selber zu hinterfragen, ist das richtig, was da gesagt wird? Und das kann ich natürlich auch aufs Gesellschaftliche übertragen, aber, und das ist ein großes Aber, immer in der Verantwortung auch für die anderen und für die Gesellschaft. Das darf natürlich nicht losgelöst sein, dass ich damit etwas einreiße, was da ist, sondern das muss immer in dieser Verantwortungsethik halt auch sein, dass ich für die anderen denke und das nicht eigenmächtig, eigennützig oder was wie gegen die Gesellschaft verwende.
Sie haben ja in den letzten Jahren Themenhefte herausgebracht mit Themenschwerpunkten zum Täufergedenken, was jetzt 2025 sich wiederholt, das Jubiläum. Und ein Themenheft steht unter dem Motto Gemeinsames Leben. Und wenn man sich die Kirchenlandschaft heute anschaut und darüber hinaus auch die Gesellschaft, dann sieht man ja, dass da sehr, sehr viele verschiedene Meinungen sind, so wie damals eben auch schon zur Zeit der Täufer. Und dass es manchmal sehr schwer ist, diese vielen Meinungen übereinzubringen. Wie geht Ihrer Meinung nach gemeinsames Leben in einer Gesellschaft, die so vielfältig ist?
Naja, Vielfalt ist immer schwierig. Es ist eine Errungenschaft. Es ist gut, dass wir Vielfalt haben, aber Vielfalt ist mühsam, das ist klar. Da sind ganz viele Kommunikationsprozesse, ganz viele Aushandlungsprozesse, wo wir miteinander darum ringen müssen, wo geht es hin. Aber Vielfalt funktioniert eben dann, wenn Standards des Miteinanders berücksichtigt werden, die natürlich geprägt sind durch, was ich vorhin schon gesagt habe, dass ich anderen erstmal zuhöre, bevor ich mir eine Meinung bilde. Dass ich respektvoll miteinander umgehe, das sind alles so Floskeln, das ist klar. Aber wir merken, dass es eben oftmals nicht passiert und es ganz, ganz schnell passiert, dass Menschen sozusagen in den Sog einer Diffamierung geraten und da machen dann ganz viele mit. Und da ist dann ganz viel Schwarz-Weiß-Denken. Da die Guten, da die Schlechten, da die, da wir. Und das ist natürlich tödlich für eine Gesellschaft. Also da passiert ganz viel an nicht respektvollem, dass ich sprachlich auch unter die Gürtellinie schieße sozusagen. Und das macht viel kaputt. Also da, wo auch aggressiv und wenig respektvoll miteinander umgegangen wird, das ist natürlich tödlich.
Kann man das so auch für den kirchlichen Kontext übertragen? Also genau diesen Punkt, dass schlecht übereinander reden oder nicht respektvoll miteinander umgehen?
Natürlich. Ich meine, das passiert überall da, wo Menschen zusammen sind in Gemeinschaften. Und ich meine, im kirchlichen Kontext gibt es ja auch immer die Reizthemen und daran zeigt sich, wie wir miteinander umgehen. Und daran zeigt sich auch, und das zeigt sich auch in den Zeiten immer, wo so ein Reizthema aktuell ist und wo ein Reizthema auch Machtfragen stellt, wo Macht in Frage gestellt wird, wo andere Macht bekommen wollen. Da sehen wir, dass da ein sehr unrespektvoller Umgang miteinander ist und es dann oftmals nicht um das Sachthema an sich geht, sondern ganz schnell Diffamierung mit damit verbunden ist.
Und auch eine gewisse Emotionalität irgendwie.
Ah, natürlich. Ja, das wird hochemotional und das Hochemotionale bringt dann eben auch die Aggressivität hervor, dass ich den anderen eben auch in seiner Person angreife und eben nicht mehr es nur um das Sachthema geht.
Ein weiteres Themenheft oder wichtiges Thema auch für die Täufer war der Punkt Hoffnung leben. Sie lebten nämlich in der Hoffnung auf die Wiederkehr Jesu und rechneten mit dem Ende der Welt. Und das führte sogar zu einer Art Radikalisierung in Münster um 1534/35. Die Nichtchristen wurden da gewaltsam aus der Stadt vertrieben und dort sollte das neue Jerusalem entstehen. Wie geht es besser, Ihrer Meinung nach, diese Hoffnung auf das Reich Gottes zu leben? Und was ziehen Sie daraus für heute?
Also ganz kurz nochmal um dieses schreckliche Thema Münster in Anführungszeichen. Eigentlich ist es eine ganz spannende Geschichte, etwas in den Kontext zu setzen. Es war im 16. Jahrhundert generell eine Vorstellung, dass Jesus Christus bald wiederkommt. Auch ein Martin Luther hat damit gerechnet, dass die letzten Zeiten angebrochen sind. Die Täufer oder einige täuferische Gruppen haben das Ganze dann nur noch mal forciert, vor allen Dingen unter dem Einfluss von ein oder zwei täuferischen Predigern, die auch ganz konkrete Daten errechnet haben, wann Jesus Christus wiederkommen wird. Und das war erst Straßburg und dann eben Münster. Und deshalb hat sich dort diese Bewegung gesammelt. Und man muss aber auch sagen, dass das natürlich ein Vorgehen der Täufer in Münster war, das Andersgläubige ausgeschlossen hat. Und es ist sozusagen quasi unter anderen Vorzeichen, so wie die anderen Konfessionen, Lutheraner, Reformierte, mit den Täufern umgegangen sind, weil man Multikonfessionalität gab es nicht. Also es war nicht denkbar, dass in einem Territorium oder in einer Stadt mehrere Konfessionen zusammenleben können. Und davon waren auch die Täufer in Münster überzeugt. Deshalb mussten all die raus, die eben nicht Täufer werden wollten. Interessanterweise auch mit dem Argument, dass da ein Potenzial für Rebellion ist. Also genau das, wie sonst mit den Täufern
was
umgegangen.
Was ihnen selbst passiert
genau,
ist eigentlich.
Genau. Und dadurch ist das natürlich sehr radikalisiert gewesen in Münster. Aber legal, das muss man auch sagen. Die Täufer in Münster sind ganz legal Stadtobrigkeit geworden durch Wahlen zum Stadtrat.
Das heißt gar nicht mal durch Gewalt oder sowas?
Nicht durch Gewalt, ganz normal durch Wahlen im Stadtrat. Und dann war der Stadtrat nur täuferisch. Und dann waren die Täufer natürlich herausgefordert, Politik zu betreiben, was natürlich andere Täufer nicht mussten. Wenn ich eine täuferische Versammlung in der Schweiz oder in Mähren oder irgendwo bin, da muss ich nicht Politik gestalten. Jetzt hier in Münster mussten die auf einmal Politik gestalten und sind natürlich zu anderen Antworten gekommen als andere täuferische Gruppen. Also die Hoffnung hat sich eben dort ganz, ganz stark auf das gerichtet, dass Jesus Christus in Münster wiederkommen wird. Das ist ja dann auch geplatzt. Dann ist man aufgewacht und viele dieser Täufer von Münster sind friedfertig geworden, sind ruhige Täufer geworden, die dann eben dieser friesische Prediger Menno Simons, auf den die Mennoniten sich heute noch zurückführen, gesammelt hat und wieder in Gemeinden zusammengeführt hat. Und das sind sehr ruhige, stille Gemeinden dann gewesen.
Ich finde den Punkt irgendwie sehr spannend, dass die Täufer so ein bisschen das gleiche Verfahren angewandt haben, was ihnen auch widerfahren ist. Also dieses, ja, die anderen sind die Bösen und wir übernehmen jetzt alles. Was denken Sie, wo passiert das vielleicht manchmal auch bei uns im christlichen Kontext, dass wir blind werden für eigene Werte und dann ja, uns da eigentlich total falsch verhalten, wenn wir uns an die eigene Nase fassen?
Naja, das ist ja genau bei den Ausgrenzungsprozessen. Und die haben wir bei Gemeindespaltungen, die haben wir, wenn Gemeindebünde sich trennen über Themen, eben wir kennen sie alle, die Themen, die heutzutage das sind, warum Gemeindebünde sich trennen, dass sozusagen es nicht möglich ist, gemeinsam auch einen Weg zu finden. Und das ist das, was ich vorhin schon sagte. Ich glaube, es ist nicht nötig, dass wir alle in gewissen Themen, und es ist jetzt Thema der Homosexualität natürlich heutzutage, wo viel Porzellan zerbrochen wird, es ist ja gar nicht nötig, dass wir alle einer Meinung sind. Wir müssen nur irgendwie leben, damit zu leben, dass wir eben verschiedene Meinungen in der Gemeinde haben. Und wir müssen vielleicht auch lernen, gewisse andere Positionen auch stehen zu lassen. Und dahinter steckt natürlich immer auch so eine gewisse Rechthaberei. Und meiner Meinung nach ist immer irgendwie die Machtfrage dahinter. Da sind Strukturen, wo der eine Recht haben will und eben die Deutungshoheit über gewisse Dinge gewinnen möchte. Und wir schaffen es eben selten, auch Dinge stehen zu lassen, gemeinsam auf den Weg zu gehen, uns auf die Kernwerte zu konzentrieren, sondern stellen ganz schnell auch die Kernwerte bei anderen in Frage, nur weil ein Sachthema anders interpretiert wird. Und das ist tödlich.
Was können wir denn tun, damit sich diese Geschichte der Täufer von ja, Radikalisierung, Ausgrenzung, Verfolgung nicht wiederholt?
Ich glaube, eines ist auch vielleicht platt gesagt, Wachsamkeit ist natürlich ein Wort, was wir tun können heutzutage, sowohl in unseren Gemeinden als auch in der Gesellschaft, darauf achten, wo jemand eben oder eine Gruppe zum Sündenbock gemacht wird. Und das ist ja das, was mit den Täufern passiert ist. Die sind zum Sündenbock stilisiert worden für andere Dinge. Passiert bis heute, haben wir gesehen in verschiedenen auch Vergangenheit, sei es Corona-Zeit oder jetzt in den Kriegszeiten Ukraine. Da passiert es ganz schnell, dass, ich nehme jetzt das Beispiel Pazifisten, als naiv bezeichnet werden. Da steckt dann auch dahinter, das ist heute, das geht gar nicht. Wir sind in einer Zeit, wo wir uns auf Krieg ausrüsten müssen, wo wir Kriegshilfe leisten müssen und Pazifismus ist naiv. Totschlagargument, was will ich dagegen sagen? Es ist nicht so, ja, aber das ist diese Wachsamkeit, die da sein muss, wo diese Prozesse wieder anfangen oder in Gemeinden. Ja, wenn Gemeinden anfangen, Diskussionen zu beginnen, wie schnell wird das hochemotional, gerät völlig aus dem Ruder und eine Versöhnung und ein Zusammenkommen, Zusammenfinden ist gar nicht mehr möglich. Das sind so Prozesse, es ist schade, da können wir lernen, aber es passiert halt immer wieder. Wir sind Menschen und ich glaube, es ist vermessen oder vielleicht hoffnungslos darauf zu hoffen, dass sowas nicht passiert.
Geschichte wiederholt sich dann halt doch
immer.
Geschichte
wiederholt sich immer wieder, ja.
Frau von Schlachter, zum Abschluss noch eine bisschen persönlichere Frage an Sie. Sie forschen schon so lange zu der Täuferbewegung und haben sich wirklich sehr viel damit auseinandergesetzt im Mennonitischen Geschichtsverein. Was fasziniert Sie so sehr an der Täuferbewegung, dass es Sie nicht müde werden, sich damit zu befassen?
Wahrscheinlich werde ich nach 26 müde, nach 25 werde ich müde, darüber zu forschen. Also ich finde an der Täuferbewegung spannend, dass wir dort eine Gruppe von Gläubigen haben, die uns tatsächlich, wie wir jetzt auch gesprochen haben, auch ein Bild sein können. Ein Vorbild ist immer so, als ob man jetzt die Täufer so auf den Podest setzt. Das wollen wir überhaupt nicht. Denn es gab auch das, worüber wir geredet haben, Spaltungen, Diskussionen gab es genug in der 500-jährigen Geschichte. Da ist nichts sozusagen geradlinig gelaufen. Aber ich denke, gerade davon können wir lernen. Wir können auch lernen von, ja, dass wir veränderungsbereit sind. Also es sind viele, viele Themen und viele Elemente in diesem 500-jährigen Geschehen rund um die Täufer, was wir für uns heute fruchtbar machen können. Und es ist natürlich etwas in der Geschichte, wo wir den Vorteil haben, dass es bis ins Heute reinreicht. Das ist eine Gefahr, weil wir in der Gefahr stehen, das zu idealisieren und sozusagen die Täufer des 16. Jahrhunderts nur mit unseren Augen zu sehen. Es ist ein fernes Jahrhundert. Das 16. Jahrhundert ist ganz anders, als wir uns vorstellen können. Das ist natürlich die Gefahr dabei, aber andererseits gibt es bis heute eben genug Gemeinden, und das sind jetzt nicht nur die Mennoniten, die Hutterer und die Amischen, die sich direkt auf Täuferbewegung zurückführen, sondern auch andere Gemeinden, die in dem Sinn im Erbe der Täufer stehen. Und aus diesem Erbe können wir schöpfen. Und das ist für Historiker natürlich auch schön, dass man sieht, die Geschichte reicht bis ins Heute hinein. Und das ist das Tolle.
Was Sie fasziniert daran.
Ja.
Vielen herzlichen Dank, dass Sie so viel erzählt haben heute. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und Gottes Segen für Ihre Forschung. Vielen Dank, dass Sie mein Gast waren, Frau Dr. Astrid von Schlachter.
Dankeschön.
Mit Dr. Astrid von Schlachter habe ich heute über die Täuferbewegung gesprochen und darüber, was wir von ihr lernen können für unsere Gesellschaft heute. Wenn Sie die Sendung noch einmal hören möchten, dann können Sie das in unserer Audiothek tun, auf unserer Website erfplus.de und auch in der erfplus-App unter der Rubrik Das Gespräch. Dort finden Sie auch weiterführende Links zum Thema. Mein Name ist Delia Emmerich und ich verabschiede mich von Ihnen. Bis zum nächsten Mal.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die erfplus-App oder im Digitalradio DAB+. erfplus.